Wir finden im Neuen Testament den beeindruckenden Brief von Jakobus, den er aus Jerusalem an die zerstreuten Gläubigen sendet, in den unterschiedlichen Gebieten. Es ist vermutlich der erste inspirierte Brief des Neuen Testaments. Vielleicht bloß etwa 10 bis 20 Jahre nach Jesu Tod und Auferstehung. Und hier schreibt Jesu Halbbruder Jakobus der Gerechte, er schreibt den Christen zum ersten Mal nach den Propheten im Alten Testament, zum ersten Mal wieder einen Brief, inspiriert vom Heiligen Geist. Er schreibt, aber warum fing Gott an, nach über 400 Jahren ohne geschriebenes Wort Gottes nun wieder heilige Männer durch den Heiligen Geist zu leiten, inspiriertes, irrtumsloses Wort Gottes in einer Form aufzuschreiben, die wir Menschen lesen können? Warum fängt Gott hier an? Nun, ganz offensichtlich war es die Not der Zeit, die Schwierigkeiten, die Versuchungen, die die frühen Christen, die ersten Gemeinden erleben mussten. Und wenn wir den Jakobusbrief aufschlagen, dann finden wir hier nicht nur ein paar Ratschläge eines erfahrenen Lehrers oder hilfreiche Ansichten von jemandem, der die Zeit aus einer anderen Perspektive betrachten konnte. Nein, hier lesen wir Gottes Weisung und Gottes Weisheit für die Situation, in der sich die Gläubigen befanden, in einer Situation, wo sie so nötig das Wort Gottes brauchten. Und das hier ist die Antwort Gottes. Der Jakobusbrief ist Gottes Antwort für die Gläubigen, für die Gemeinden. Es ist Gottes Hilfe für die Herausforderung einer höchst unruhigen und bedrohlichen Zeit damals. Lasst uns auch das vor Augen haben und uns dessen bewusst sein, wenn wir heute den Predigtext aufschlagen in Jakobusbrief, Kapitel 1, die Verse 5 bis 8. Jakobusbrief, Kapitel 1, ab Vers 5. Hier lesen wir nicht Menschenwort, sondern das wahrhaftige Wort Gottes. Wenn aber jemand von euch Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der allen willig gibt und keine Vorwürfe macht, und sie wird ihm gegeben werden. Er bitte aber im Glauben, ohne irgend zu zweifeln, denn der Zweifler gleicht einer Meereswoge, die vom Wind bewegt und hin und her getrieben wird. Denn jener Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen wird. Ist er doch ein wankelmütiger Mann, unbeständig in allen seinen Wegen. In den Versen zuvor schreibt Jakobus den Christen, sie sollen die verschiedenen Versuchungen als Freude ansehen. Nicht aus Freude am Leid oder am Schmerz, sondern in der Freude daran, dass in diesen Nöten sich der Glaube bewährt. Und dass dieser Glaube etwas Gutes bewirkt in ihrem Leben. Und so lernen sie, an Gott festzuhalten und Geduld und Ausharren zu üben. Auch und gerade wenn die Umstände hart sind. Aber gerade in diesen Zeiten wirkt Gott in den Gläubigen so, dass sie von allen Seiten reifen und in ihrem Leben immer vollkommener werden und nicht in irgendwelchen wichtigen Bereichen ihres Lebens Mangel haben, ihren Glauben auszuleben, Gott wohlgefällig zu handeln. Jakobus, er geht nun nicht einfach zu einem anderen Thema über, sondern er hakt bei dem Wort Mangel ein. Also in Vers 4, da sagt er, damit ihr vollkommen und vollendet seid und in nichts Mangel habt, er hakt ein und sagt, wenn aber jemand von euch Weisheit mangelt, und so kommt er quasi zu einem neuen Aspekt, der aber mit diesem großen Thema, wie sollen wir umgehen mit Versuchungen, wie sollen wir umgehen mit den Schwierigkeiten der Zeit, er ist mit diesem Thema verbunden. Und der erste Punkt, den wir hier herausgreifen, ist, dein Mangel führt zum Gebet. Dein Mangel führt zum Gebet. Die Zeiten der Versuchung zeigen gerade, wo noch Mangel herrscht. Wo wir noch wachsen können, wo wir noch wachsen müssen. Wo wir eben noch nicht vollkommen sind. Wo noch nicht alles ohne jeden Mangel ist. Und wenn du gedemütigt wirst durch den Mangel, den du erlebst, den du in deinem eigenen Leben erkennst, dann führt es dich zum Gebet. Dann führt es dich dahin, wo du etwas empfangen kannst. Stolz und Selbstzufriedenheit und Selbstsicherheit, die führen nicht zum Gebet. Ein leichtes und ein sorgenfreies Leben bewegen auch nur wenige zum Dank. Aber das Gefühl oder die Erkenntnis von Mangel, sie führt uns zum Gebet. Ein Mangel, der so gut wie bei jeden Versuchung und bei jeder Prüfung zum Vorschein kommt, ist der Mangel an Weisheit. Was sollen wir tun? Wie können wir die Situation beurteilen? Was sollen wir hierbei denken? Wie können wir angemessen auf die Umstände reagieren? Was ist hier in dieser Situation, in dieser Zeit, in diesen Umständen der Wille Gottes? Wie sollte sich mein Glaube äußern und ausdrücken in dieser Zeit? Kennt ihr diese Fragen? Kennt ihr diese Überlegungen? Diese Unsicherheit? Für solche Zeiten ist dieses Wort geschrieben. In solche Zeiten hinein schreibt Jakobus diesen Brief. In dieser Zeit füllt der Heilige Geist nach 4 Jahrhunderten erneut einen Mann so aus, um inspiriertes Wort Gottes zu schreiben. Wenn aber jemand von euch Weisheit mangelt, und seien wir ehrlich, darin sind wir alle eingeschlossen. Nun, dem einen mangelt es vielleicht mehr in den Fragen des sozialen Lebens, dem anderen in der theologischen Einordnung, wieder anderen in moralischer Klarheit, wie man jetzt hier aufrichtig und sinnvoll leben kann. Aber wir alle haben einen Mangel an Weisheit. Wir alle haben Aspekte in unserem Leben, wo wir nicht wissen, was ist jetzt richtig zu tun? Wie sollten wir hier denken? Vielleicht fühlst du deinen Mangel an Weisheit überhaupt nicht. Nun, das kann sein. Aber das muss nicht allzu viel bedeuten. Denn in dem Sendschreiben an die Gemeinde in Laodicea, in der Offenbarung, da warnt Jesus, weil du sagst, ich bin reich und ich bin reich geworden und ich brauche gar nichts und nicht weißt, dass du der Elende und bemitleidenswert und arm und blind und bloß bist, darum rate ich dir. Wenn Jakobus sagt, nun, wem Weisheit mangelt, damit sagt er nicht, ich gehe davon aus, die meisten von euch sind schon an der Spitze der Weisheit angelangt und vielleicht gibt es noch so ein paar unter euch, denen mangelt es an Weisheit. Nein, er meint damit, erkennt euren Mangel an Weisheit. Es mag in unterschiedlichen Bereichen sein. Aber wir alle, wir mangeln Weisheit. Wir alle müssen darin wachsen. Und das Gefährlichste ist vielleicht zu denken, wir brauchen überhaupt nichts. In Zeiten der Prüfung wird unser Mangel an Weisheit aber offenbar. Aber was ist denn Weisheit? Biblisch gesehen ist nicht der Weise, der ein Lexikon auswendig zitieren kann oder einen Doktor- und Professortitel vor seinem Namen trägt. Sondern Weisheit ist die Fähigkeit und die Kraft, in den verschiedenen Situationen des Lebens gottgemäß zu denken und zu reden und zu handeln. Das ist Weisheit. Das Richtige, das, was Gott gefällt und das, was ihn ehrt, zu tun. Und darum beginnt die Weisheit mit der Furcht Gottes. Wir können überhaupt nichts richtig tun, wenn wir nicht verstehen, wie stehen wir hier zu Gott? Und wie steht diese Situation in Bezug auf Gott, der alles in seiner Hand trägt? Weisheit bedeutet, in der jeweiligen Lage den Zweck Gottes zu bedenken. Oh, was kann er mit dieser Situation vorhaben? Und die Art der Prüfung zu verstehen. Ist es hier etwas, wo ich mich bewähren kann? Oder ist es etwas, wovor ich weichen muss, um nicht in Sünde zu fallen? Weisheit bedeutet, in guter Weise darauf zu reagieren und die Begierden und die eigenen Leidenschaften dabei zu zügeln. Dass wir kontrolliert und besonnen und beherrscht in einer Situation reagieren können. Als Salomo zum König ernannt wurde und Gott ihm in einem Traum fragte, was er sich wünscht, da bat er nicht um Gesundheit und auch nicht um Reichtum und auch nicht um Macht, sondern er bat um ein hörendes Herz. Und das gefiel Gott. Und Gott bestätigt das und sagt zu Salomo, du hast dir Verständnis erbeten, um auf das Recht zu hören. Siehe, so tue ich nach deinen Worten, siehe, ich gebe dir ein weises und verständiges Herz. Seht ihr, die Weisheit, von der Gott hier spricht, sie hat zu tun mit das Hören, mit dem Hören auf das Recht. Ein hörendes Herz, um das Richtige zu verstehen, auf das Recht zu hören. Weisheit ist also ein verständiges Herz, das auf das Richtige hört und die Kraft, sowohl gegen äußere Hindernisse als auch gegen die eigenen Begierden anzugehen, um dieses Rechte zu tun. Wenn Jakobus von Weisheit schreibt, dann meint er durchaus auch, was Paulus als Frucht des Geistes beschreibt oder die Wirkung der Gnade. Ein Leben nämlich zu führen, das würdig ist der Berufung Gottes. Das ist Weisheit. Und darum schreibt Jakobus den beschwerten und verzagten Christen, die verstreut sind in den unterschiedlichen Gebieten, aber doch überall Zeiten der Versuchung erleben, Zeiten der Prüfung, Zeiten der Not. Wenn ihr euren Mangel fühlt, dann wendet euch nicht so schnell an irgendwelche beliebigen Lösungsmittel. Nur damit die Situation sich rasch ändert, sondern zuerst und vor allem sucht nach Weisheit, strebt danach, mit der Situation richtig umzugehen. Das ist sein Rat. Das ist seine Mahnung. Handelt nicht emotional, nicht aktionistisch, nicht naiv. Werdet auch nicht panisch. Habt keine Angst. Euch mangelt es an Geld. Ja, das verstehe ich. Euch mangelt es an fairer Behandlung auf der Arbeit und in der Gesellschaft. Ja, das ist schwer zu tragen. Es mangelt euch an Gesundheit, ihr seid sehr geplagt, oder es mangelt euch an Hoffnung auf eine Besserung der Lebensumstände. Ich habe es gehört. Aber liebe Geschwister, das, was ihr vor allem braucht, in all den unterschiedlichen Situationen, ist Weisheit, damit ihr eure Lage richtig beurteilt und euch recht verhalten könnt. Vielleicht drückt dich eine äußere Not und du betest. Und Gott erhört dein Gebet. Plötzlich ist die Not dahin. Plötzlich ist die Last abgetragen. Plötzlich hat sich eine Tür geöffnet und du kannst entweichen und du merkst, das war Gott. Er hat mir geholfen. Und ja, so hört Gott oft, damit dein Vertrauen und deine Zuversicht zu ihm gestärkt werden. Aber dann betest du für eine andere Not, zum Beispiel um Gesundheit oder um Hilfe aus wirtschaftlichen Problemen oder um Veränderung einer Beziehung und der Herr gibt es dir nicht gleich. Warum? Weil er dir etwas Besseres geben will. Bedrückt von dem Leiden erkennst du nämlich deine noch größere seelische Not, den Schaden am inneren Menschen, den Mangel an Weisheit. Denn du betest und Gott hilft nicht, du betest wieder und die Situation verändert sich nicht und plötzlich schimpfst du um dich herum und spottest und lästerst und hast keine Freude mehr an dem Wort Gottes und deine Gedanken werden finster und bitter und du gehst ungerecht mit deinen Mitmenschen um. Wo kommt das denn plötzlich her? Nun, vielleicht sagst du, hätte Gott mir gleich geantwortet, dann wäre all das nicht passiert. Aber liegt darin nicht auch eine Antwort? Dass Gott aufzeigt, dir fehlt hier etwas. Weit Wichtigeres als das, worum du gebeten hast. Du erkennst, ich habe einen Mangel, der viel tiefer sitzt. Ich brauche Weisheit zum Kampf gegen die Sünde. Ich brauche Weisheit zur Geduld und zum Gehorsam. Ich brauche Weisheit zur Liebe, um in dieser Situation richtig zu handeln und Gott die Ehre zu geben. Vielleicht hast du es nicht erkannt, als alles gut lief. Aber in diesen Zeiten der Versuchung, in diesen Zeiten der Bedrängnis, da kommt etwas auf, da kommt etwas zum Vorschein in dir. Und du merkst auch, ist das etwas, was ich vielleicht eher angehen sollte? Ist das etwas, wo Gott selbst seinen Finger drauf legt? Nun, wenn es euch so geht wie mir, dann spürt ihr vielleicht auch, wie schwer wir uns oft damit tun, die Wege und die Vorsehung Gottes anzuerkennen, wenn es nicht so läuft, wie wir uns das wünschen. Wir wollen dann lieber zügig aus den Nöten herausfliehen, irgendwie schnell es hinter uns lassen und verstehen nicht, was für einen Nutzen dieses Kreuz in unserem Leben haben könnte. Und in dieser schnelllebigen Zeit, in der wir uns befinden, scheint es noch viel schwerer zu sein, Stille zu halten vor dem Herrn und ihn an unserem Herzen wirken zu lassen. Aber das, was Jakobus schrieb vor 2000 Jahren, es gilt uns noch genauso. Es mangelt uns an Weisheit. Es mangelt uns. Und Herausforderungen und Prüfungen und Schwierigkeiten und Unsicherheiten, sie offenbaren unseren Mangel. Sie zeigen auf, da wo wir noch nicht vollkommen sind. Doch Jakobus, er zeigt uns hier schon ein Beispiel, wie Versuchungen zur Bewährung und zur Freude dienen können. Wenn er sagt, haltet es für lauter Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Versuchungen geratet, dann ist das schon ein Teil davon. Die Erkenntnis unseres wahren Mangels führt uns zum Gebet. Und das ist doch eine echte Freude, oder? Ein echter Segen, wo die Not uns erst zu der wahren und wirksamen Hilfe führt. Wir sind sehr geübt darin, den Schaden zu benennen, den andere Personen uns zugefügt haben. Oder den Mangel, den diese Situation über uns brachte. Aber Jakobus, er blickt in gottgegebener Einsicht durch all diese Nöte hindurch und er ruft die Gemeinde auf, bittet um Weisheit, ihr Lieben. Hier ist der größte Mangel. Und da, wo ihr anfangt, um Weisheit zu beten, oh, da dient euch selbst die Versuchung zur Freude und zum Guten. Wie ist es mit dir, lieber Bruder, liebe Schwester? Wo siehst du deinen Mangel? Wo spürst du deinen Mangel? Betest du um Weisheit? Um ein Herz, das verständig ist, das Gute zu tun, auch in schwierigen Zeiten? Lasst uns da anfangen. Lasst uns um Weisheit beten. Dass wir richtig einordnen können. Dass wir richtig reden können. Dass wir richtig handeln können. Und ja, wollen wir nicht auch so füreinander beten? Dass wir nicht nur den Mangel an Weisheit bei dem Bruder oder der Schwester ausmachen, sondern dass wir füreinander beten, Herr, schenke uns Weisheit. Denn uns allen mangelt. Schenke uns Weisheit. Wir wollen nicht unser Verständnis über das des anderen zwingen, sondern um Weisheit beten, damit wir alle verstehen und damit wir alle denken und reden und handeln können, wie es dem Guten entspricht. Was Gott in dieser Zeit in uns und unter uns und durch uns wirken möchte. und was ihm zur Ehre dient. Ja, der Mangel, er führt uns zum Gebet. Und zweitens, bete zu dem gebenden Gott. Hier in Vers 5 fährt Jakobus ja fort: Wenn aber jemand von euch Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der allen willig gibt und keine Vorwürfe macht, und sie wird ihm gegeben werden. Freunde, das ist eine Verheißung, ein Versprechen. Die erste Verheißung des Neuen Testaments, die aufgeschrieben wurde für uns Christen. Ist das zu fassen? Was ist so wichtig, so bedeutend, dass der Heilige Geist vorsah, dies muss als erstes aufgeschrieben werden, damit die Gläubigen es nicht vergessen. Dies muss deutlich bekräftigt werden, mit einer festen Verheißung, einem Versprechen von Gott selbst, aufgeschrieben und weitergegeben als Brief zum Lesen, zum Wiederholen. Was ist es? Bitte Gott um Weisheit und sie wird dir gegeben werden. Ist das nicht beeindruckend? Das ist die erste schriftliche Verheißung des Neuen Testaments. Es ist eine Gebetsverheißung. Und wir müssen bedenken, es geht nicht nur um Gebet als solches, es geht um das Gebet zu Gott. Nicht das Gebet als Instrument ist so kräftig, sondern Gott, der das Gebet gebraucht, der seine Verheißung auf das Gebet legt. Gott, der hört und wirkt in seiner Kraft und Herrlichkeit. Er macht das Gebet so bedeutend. Ein Gebet an irgendeinen Heiligen oder an die Sonne oder an die Sterne oder sonst irgendwelche erdachten Götzen, sie bringen nichts. Nein, da liegt keine Verheißung drauf, sondern ein Fluch. Aber da, wo wir zu Gott bitten, da ist eine Verheißung. Da gibt Gott selbst ein Versprechen dazu. Er, der Hörer des Gebets, er bestätigt: Ich werde hören. Ich werde geben. Ich werde auf dieses Gebet antworten. Und trotzdem ist Gott kein Genie aus der Wunderlampe, kein Wünsch-dir-was-Automat. Jakobus sagt: Wenn dir Weisheit mangelt, so bitte Gott, und dieses Gebet lässt er nicht unbeantwortet. Wenn dir ein Sportwagen mangelt und du bittest Gott, naja, dann beweist du, woran es dir noch viel dringender mangelt. Jesus sagt: Bittet und es wird euch gegeben werden. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch geöffnet werden. Matthäus 7, Vers 7. Eine Bitte, die verbunden ist mit einer Suche Gottes. Mit einem Anklopfen an dem himmlischen Thronsaal. Jakobus sagt: Weisheit. Bittet um Weisheit. Und Gott wird hören. Weisheit kommt von Gott. Er ist die Quelle. In ihn sollen wir suchen im Gebet, um Weisheit zu bekommen. Und Gott ist ein gebender Gott, schreibt Jakobus. Es gehört zu den besonderen Merkmalen, zu den Eigenschaften Gottes, dass er gerne gibt, dass er freigebig ist. Er gibt reichlich. Er ist ein gebender Gott. So beschreibt Jakobus ihn. Und wisst ihr, als hätte er dein und mein Gebetsleben im Sinn gehabt, gibt der Heilige Geist uns nicht nur eine großartige Verheißung der Gebetserhörung, sondern er reißt auch noch alle möglichen Hindernisse herunter, die uns entmutigen könnten, daran zu glauben oder diese Verheißung zu gebrauchen. Denn er sagt: So bitte er Gott, der allen willig gibt und keine Vorwürfe macht. Gott gibt willig. Jakobus meint damit, Wenn Gott etwas gibt, dann hat er keine Hintergedanken. Er gibt nicht auf Kredit, bei dem man zwar etwas bekommt, aber hinterher doch noch mehr zurückzahlen muss, als man bekommen hat. Wir kennen das von uns Menschen. Man ist irgendwie ein bisschen argwöhnisch. Wie, du willst mir etwas Gutes tun? Und was hast du davon? Was willst du im Gegenzug? Ah, jetzt bin ich in deiner Schuld. Gott gibt willig. Er gibt, um zu geben, um zu helfen. Das ist, was Jakobus hier sagt. Wenn wir also um Weisheit beten, dann brauchen wir keine Angst haben, wir werden abgezogen oder stehen am Ende mit noch mehr Mangel da als zuvor. Sondern wenn wir Gott um Weisheit bitten, dann gibt er willig. Einfach um zu geben. Einfach um zu helfen. Einfach um unseren Mangel auszufüllen. Die Welt, in der wir leben, ja, sie ist voll von Beispielen, wo etwas gegeben wird, aber nur, um hinterher noch mehr zu nehmen. Wo etwas gegeben wird, aber man zahlt, vielleicht sogar in einer anderen Währung. Man zahlt mit den eigenen persönlichen Daten oder man zahlt mit sonst was an Dingen, die man eigentlich gar nicht geben wollte. Und es ist ein Betrug, ein falsches Spiel. Wer gibt schon in dieser Welt willig? Einfach so. Aber Gott gibt einfach. Gott gibt willig. Das ist, was Jakobus sagt. Da ist kein Betrug, da ist keine Berechnung, keine geizige Verhandlung, was wir Gott dafür zurückzahlen können. Gott gibt einfach und willig. In Jesaja 30, Vers 18, da gibt es einen wunderbaren Vers. Hier schreibt der Prophet: Darum wird der Herr darauf warten, euch gnädig zu sein. Und darum wird er sich erheben, sich über euch zu erbarmen, denn an Gottes Rechts ist der Herr, glücklich alle, die auf ihn harren. Was für ein Bild! Gott wartet darauf, dass er seinem Volk beistehen kann. Er wartet darauf, zu helfen, weil er Freude daran hat, gnädig zu sein. Kannst du dir das vorstellen, dass Gott darauf wartet, ja willig und freudig darauf achtet, dass du ihn bittest, einfach damit er dir geben kann. Einfach damit er sich selber darüber freuen kann, wie er dir beistehen kann. Wenn Jesus sagt, dass wir wie Kinder werden sollen, dann ist vor allem diese Wahrheit gemeint. Kinder empfangen Geschenke ohne Misstrauen. Kinder, sie haben noch nicht so viele schlechte Erfahrungen gemacht wie wir, dass wir denken, oh ja, es gibt euch nichts umsonst. Kinder, sie können empfangen. Sie können Geschenke annehmen. Und so schreibt Jakobus, wenn ihr um Weisheit bittet. Gott gibt einfach. Und ihr dürft einfach empfangen. Und außerdem gibt Gott allen, schreibt Jakobus. Hast du dir schon mal gedacht, oh, auf mein Gebet wird Gott nicht hören? Ich bin es nicht wert. Ich bin es nicht wert. Ich bin unwürdig, als dass der allmächtige Gott auf mich achten könnte. Oh, mein Gebet dringt überhaupt nicht zu Gott empor. Es gibt genug Filter, die all diesen Schmutz einfach beiseite schieben. Mein Gebet kommt bei Gott gar nicht an. Wie sollte er auf mich achten? Vielleicht hört Gott auf die Allerfrommsten, auf die schon eine ganze Weile Christen sind, die so ein ganz ordentliches Leben führen, aber ich in meinem Chaos, in all meinem Mangel, in all dem, was so drüber und drunter läuft in meinem Leben, oh, wie sollte Gott auf mich hören? wer bin ich schon? Aber Jakobus sagt, Gott gibt allen. Allen. Er sieht nicht darauf, ob du es verdienst, sonst wird er niemanden geben. Aber er sieht auf den Mangel, er sieht auf die Not und er gibt willig, wo er gebeten wird. Wer auch immer bittet um Weisheit, sie wird ihm gegeben werden. Wenn du nur aufrichtig bittest, dann sei dir versichert, Gott gibt willig allen. Ohne Unterschied, ohne Ausnahme. Jesus sagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Alle. Und als wäre das nicht schon Anreiz genug, bezeugt Jakobus sogar noch weiter. Gott macht keine Vorwürfe. Was für eine Ermutigung. Vielleicht die größte von allen. Denn das ist beinahe unglaublich. Es gibt niemanden, der so gütig und wohlwollend ist wie der Herr. Wenn du zu Gott betest und deinen Mangel nennst und ihn um Hilfe und um ein rechtes Verständnis bittest, dann entgegnet er dir nicht mit einer ganzen Liste an Versäumnissen, warum er dir eigentlich keine Hilfe mehr schenken sollte. Musstet ihr schon mal etwas erfragen? Zum Beispiel von euren Eltern oder von eurem Chef oder von irgendeinem Beamten und ihr geht schon in das Gespräch mit einem schlechten Gewissen. Und es setzt sich schon ein Kloß in eurem Hals, weil ihr überhaupt nicht euch traut, es überhaupt vorzubringen, weil ihr schon euch vorstellen könnt, was jetzt für eine Predigt kommt. Na, Freundchen, ich habe dir doch erst letzte Woche geholfen. Und was hast du daraus gemacht? Nichts. Jetzt kommst du wieder angekrochen. Warum sollte ich dir eigentlich schon wieder was geben? Ihr Lieben, so ist Gott nicht. Er gibt allen willig und macht keine Vorwürfe. Er wird nicht müde zu geben. Seine Großzügigkeit hat kein Ende. Wir haben Mangel und tragen auch Schuld dabei. Und Gott sagt nicht, tja, dein Limit ist schon erreicht. Salomo, er hat die Gewohnheiten der Menschen studiert. Er war ein weiser Mann. Und er gibt den guten Rat in Sprüche 25, Vers 17, mache deinen Fuß selten im Haus deines Nächsten, damit er dich nicht satt wird und dich hasst. Also wer ständig seinen Freund anhaut und sagt, kannst du mir mal das geben und kannst du mir mal hier helfen und es kommt wieder und wieder und wieder. Oh, dann passiert es bei uns Menschen, dass wir irgendwann sagen, also ich fühle mich ausgenutzt von dir. Irgendwie wünsche ich mir, dass hier einmal ein bisschen mehr ein Geben und Nehmen ist und nicht diese einseitige Beziehung. Ja, bei uns Menschen ist diese Grenze schnell erreicht, aber nicht bei Gott. Er gibt und macht keine Vorwürfe. Du schon wieder? Ist dein Monatsvolumen nicht schon längst aufgebraucht? Na, du hast höchstens noch ein Gebet frei diesen Monat, aber dann ist Schluss. Oh nein, Gott sagt, sucht mein Angesicht. Komm zu mir, bittet, ruft mich an in der Not, ich will helfen. Ich will helfen. Ich mache dir keine Vorwürfe. Sorge dich nicht, ob du es verdient hast. Nein. Auch deine Schuld muss dich nicht abhalten. Ich kenne Zeiten, wo ich gedacht habe, ich bin in Sünde gefallen und ich habe so töricht gehandelt und alles in mir schrie, so kannst du nicht vor Gott treten. Wie könnte ich mit meiner Schuld, mit all meiner Unreinheit, mit meinen schlechten Gedanken, mit meinen törichten Handlungen, wie könnte ich jetzt vor den Thronsaal Gottes treten und ihn auch nur um irgendeine Sache bitten? Und Jakobus sagt, dennoch bittet Gott Er macht keine Vorwürfe. Er gibt willig allen, die ihn um Weisheit bitten, die ihn um Hilfe bitten. Gerade mit den Umständen und gerade mit den Sünden und mit all den Nöten zurechtzukommen. Er hilft. Und ja, auch deine Schuld muss dich nicht vor Gott abhalten. Bekenne deine Sünden. Gerade wenn es so viel Grund gibt zum Vorwurf, gerade dann komm zu Jesus und bitte um Vergebung für deine Sünden. Die Bibel sagt, es ist Freude im Himmel über einen Sünder, der Buße tut. Es ist Freude im Himmel. Wir sollen zu Gott kommen und um Vergebung und um Gnade bitten. Bei Gott empfangen wir Gnade um Gnade. Gott ist ein gebender Gott. Er ist der Geber aller wahren Weisheit. Und dafür hat er uns den Sohn Jesus gesandt. Die Bibel sagt, in ihm sind verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Vor ein paar Tagen haben sie wieder irgendwo einen ägyptischen Sarkophag ausgegraben. Mit Schätzen drin. Und man denkt, oh, wie kostbar. Es war über Jahrtausende versiegelt. Und hier sind Schätze drin von unschätzbarem Wert. In Christus sind verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Es überragt alles, was diese Welt bieten kann. Er lehrte die Weisheit. Er lehrte, wer Gott ist. Und er zeigte, wie Gott ist und wie wir leben sollten, um Gott zu ehren. Ja, er lebte ein weises Leben in diesem biblischen Sinne. Er predigte aber auch von der Gnade und von der Vergebung, um die wir den Vater bitten sollen im Glauben. Vater unser, der du bist im Himmel. Aber mehr noch. Der Vater gab den Sohn nicht nur als Lehrer der Weisheit, sondern auch als Opfer, als Sündopfer für all unsere sündige Torheit, für unsere Irrwege und unser selbstverschuldetes Elend, das wir über uns gebracht haben. Als wir nämlich Gott, der Quelle der Weisheit, den Rücken zugekehrt haben und gedacht haben, wir kommen schon gut zurecht ohne dich. Wir können nach unserer eigenen Weisheit ein gutes Leben führen. Und so kam alle Not und alles Elend und alle Schwierigkeiten in diese Welt. Aber Jesus Christus, er hat sein eigenes, vollkommenes, fehlerloses Leben hingegeben, um seine Gerechtigkeit und seinen Lohn denen zu geben, die ihren Mangel erkennen und ihn bitten, Herr, sei mir dem Sünder gnädig. Paulus schreibt in dem Korintherbrief, Jesus ist uns gemacht zur Gerechtigkeit, zur Heiligung, zur Weisheit. Er ist uns gemacht zur Weisheit. In ihm finden wir Weisheit. Der Vater gab dem Sohn, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern wahres und ewiges Leben hat. Kennst du den gebenden Gott? Kennst du die Gabe Gottes, den Sohn Jesus Christus? Bete zu dem gebenden Gott, um diese Weisheit, Christus zu erkennen, seine Gnade zu erkennen und daraus zu erkennen, wie wir leben sollen, wie wir würdig diese Zeit auskaufen können, wie wir weise in dieses Leben leben können. Und wenn du einen Mangel erkennst, wenn du Weisheit brauchst, Geisteskraft, Verständnis und Liebe, um richtig zu denken und zu reden und zu leben, dann weiche dem wichtigsten Mittel nicht aus. Bete zu dem gebenden Gott. Er gibt allen willig und macht keine Vorwürfe dem, der ihn bittet. Es gibt nichts, wirklich nichts, was du als Grund oder Vorwand oder Entschuldigung aufbringen kannst, nicht zu beten. Jakobus sagt, bitte Gott, der allen willig gibt und keine Vorwürfe macht. Bitte ihn um Weisheit. Und drittens, bete vertrauensvoll im Glauben. Nach diesen kostbaren und umfassenden Ermutigungen zum Gebet gibt Jakobus auch eine ganz deutliche Warnung. Eine Sache ist sehr wichtig für das Gebet. Glaube. Glaube. Wir lesen hier in Vers 6. Er bitte aber im Glauben, ohne irgend zu zweifeln, denn der Zweifler gleicht einer Meereswoge, die vom Wind bewegt und hin und her getrieben wird. Denn jener Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen wird, ist er doch ein wankelmütiger Mann, unbeständig in allen seinen Wegen. So manche Irrlehrer haben aus diesen und ähnlichen Worten von Jesus selbst eine furchtbar gottlose Forderung gemacht. Alle Gebetserhörung sei abhängig von der Größe unseres Glaubens. Und Gott könne uns nichts Gutes tun, wenn wir nicht kräftiger glauben. Und immer da, wo Gott unser Gebet nicht erhört, ist es einfach nur unser Mangel an Glauben. Und dabei denken Sie dann, bei Gebetserhörung denken Sie an Reichtum, an Gesundheit, an Macht und an Ruhm, und sie kennen nichts von der Weisheit, von der Jakobus schreibt. Aber was meint es denn, diese Warnung? Bleiben meine Gebete unerfüllt, wenn sich Zweifel einschleichen? Wenn mein Herz geängstigt ist? Wenn ich mir sorgenvoll vorstelle, wie schwer es weitergehen wird, wenn Gott nicht eingreift? Ist dann mein Gebet plötzlich wirkungslos? Hört Gott dann nicht mehr? Nein, hier sind nicht diese Formen der Zweifel gemeint. Sondern hier ist die Grundhaltung gemeint, mit der wir vor Gott treten. Paulus schreibt in Römer 4, Vers 20 über Abraham. Und er zweifelte nicht durch Unglauben an der Verheißung Gottes, sondern er wurde gestärkt im Glauben, weil er Gott die Ehre gab. Wir haben eine Predigtserie, da sind wir durchgegangen durch 1. Mose, auch durch das Leben von Abraham. Gab es Momente, in denen Abrahams Herz schwer war, in denen er zögerte, in denen er anfing zu zweifeln und sich Sorgen breit machten? Die Bibel ist ganz ehrlich und offen. Ja, natürlich gab es das. Und darum hat Abraham auch so manche unweise Wege eingeschlagen. Aber er wurde wieder gestärkt, weil er dennoch an der Verheißung Gottes festhielt. Weil er das Wort Gottes nicht aufgab. Weil er dennoch Gott die Ehre gab und ihm nicht den Rücken zukehrte, sondern seine Schuld bekannte und wieder neu sich an Gott wendete. Er zweifelte manchmal daran, dass es so ausgehen wird, wie er Gott zunächst verstanden hat. Aber er zweifelte nicht an Gott. Er zweifelte nicht daran, dass Gott mächtig ist und dass er treu ist und dass er fähig ist, sein Wort aufzurichten und seine Verheißungen zu erfüllen. Und wenn du betest, dann vertraue darauf, dass Gott wahrhaftig ein gebender Gott ist, der helfen kann und der helfen will, der seine Verheißung gegeben hat auf das Gebet, wie wir es hier lesen, zu dem du kommen kannst, trotz deiner Schuld, trotz deiner Schwachheit, trotz deiner Zweifel, die so manchmal dein Herz gefangen nehmen. Vertraue und glaube an Gottes Wort und an sein Wesen, an seinen Charakter, so wie er sich selbst in seinem Wort offenbart, so wie wir es lesen in der Bibel, wie er ist. Zweifle nicht daran, dass er willig gibt. Zweifle nicht daran, dass er keine Vorwürfe macht dem, der ihn bittet um Weisheit. Daran zweifle nicht, dass Gott gut ist und dass er mächtig ist. Und dass er ein Hörer des Gebets ist. Und dass er langmütig ist und voller Gnade. Oh ja, zweifel an dir selbst. Zweifel an deinem Verständnis, an deiner Kraft. Ja, zweifel daran, aber zweifel nicht an Gott. Zweifel nicht an Gott. Bete in dem Bewusstsein, Gott ist wirklich der lebendige Gott, der allein helfen kann. Warum ist das so wichtig? Warum gibt Jakobus hier diese dringliche Ermahnung, nachdem er eigentlich solch eine wunderbare Ermutigung gegeben hat zum Gebet? Warum hier diese klare Ermahnung? Nun, ohne Glaube ist dein Gebet kein Gebet. Es ist einfach kein Gebet. Erst durch den Glauben wird der Ruf zum Gebet an Gott. Ohne Glauben können wir Gott nicht nahen. John Bunyan erinnert uns, wenn du betest, dann lass lieber dein Herz ohne Worte sein, als deine Worte ohne Herz. Irgendein dahergesagtes Geplapper auf gut Glück, vielleicht hilft's ja. Das ist eine Verspottung Gottes. Gebet ist doch kein Lottoschein, wo ich einfach mal ein paar Kreuze setze und mal abgebe. Mal gucken, vielleicht habe ich Glück. Gebet ist die Anrufung des persönlichen und herrlichen Gottes. Und da, wo wir beten, da müssen wir ihn persönlich meinen. Wir müssen ihn suchen. Wir müssen zu ihm sprechen. Bete im Glauben. Bete im Glauben. Und das bedeutet aber auch, bete aufgrund der Gnade und der Verdienste von Jesus Christus. Alle geistlichen Segnungen aus der Himmelswelt empfangen wir nur in Christus. In Jesu Namen. Wer stolz und anspruchsvoll vor Gott tritt, wer fordert und verlangt, gib mir dies, gib mir jenes, ich habe das Recht, es zu verlangen. Wer Gott zur Rechenschaft ziehen will, der betet nicht, sondern er beleidigt Gott. Bete im Glauben. Heißt, lass Gott Gott sein. Und vertraue auf die Gnade in Jesus, durch die allein wir in Gnade empfangen dürfen, was Gott gibt. Allein durch Jesus haben wir Zugang zum Thron der Gnade. Allein durch Jesus können wir den Vater bitten, im Namen Jesu, und er wird dir gerne und willig geben. Und da, wo wir nicht im Glauben beten, da ist auch unser ganzes Leben zweifelhaft. Wenn du Gott bittest, dann bleibe in dem Vertrauen, dass er dir hilft, und wende dich nicht gleich wieder ab und kehre Gott den Rücken zu. Stell dir vor, du betest zu Gott und dann am nächsten Tag wendest du dich an Allah und am nächsten Tag rufst du zu irgendwelchen hinduistischen Göttern, einfach nur, um mal durchzuprobieren und mal zu gucken, was hilft. Wenn du betest, dann vertraue dich Gott an. Das heißt Glaube. Bleibe in dem Vertrauen, dass er dir hilft. Du bittest Gott um Weisheit? Dann tauch nicht sofort gleich wieder ab in die Weisheit dieser Welt. Du bittest Gott um Hilfe und gleich drehst du dich um und suchst schnellere Antworten nach dem, was dein Gefühl dir zuflüstert, wohin dein Herz dich leitet. Gott möchte, dass du ihn um seine Gabe bittest und dass du auch daran glaubst, dass er gibt, wie er verheißen hat. Hat sich schon mal in einem dunklen Raum ein Foto gemacht und euch gewundert, warum es hinterher ganz unscharf und verwackelt geworden ist? Nun, bei wenig Licht braucht ein Foto mehr Belichtungszeit. Ja, als die Fotografie noch ganz neu war, dann brauchte man sogar bei viel Licht ziemlich viel Belichtungszeit. Deswegen lachte niemand auf den Fotos, weil man das so schwer so lange aushalten konnte. Bei wenig Licht braucht ein Foto mehr Belichtungszeit. Wenn du betest in Not, wenn du betest in Zeiten der Versuchung, in Zeiten von Mangel, Halte stille. Sei nicht wie eine Meereswelle, die niemals still sein kann. Das ist das Bild, was Jakobus hier gebraucht. Ein Meer, es kann niemals still sein. Es ist immer in Bewegung. Es wird immer hin und her bewegt, schon bei dem leichtesten Windstoß. Jakobus kannte das, der wohnte lange Zeit am See Genezareth. Aber in Christus haben wir einen Anker der Seele, sagt uns die Bibel. Sodass wir auch in Dunkelheit und auch im Sturm Stille halten können und vertrauen können. Gott hat mir zugesagt, dass er mich erhört, wenn ich ihn um Weisheit bitte. Er wird es mir geben. Aber verlass dich ganz auf den Herrn. Sei kein wankelmütiger Mensch. Lass zu, dass seine Weisheit sich abbildet in unserem Leben. Dass es scharf und sichtbar und beständig ein Bild von seiner Weisheit sich abdrückt auf unser Herz. Jakobus sagt, so ein Zweifler, der mal betet und dann aber sich doch wieder ganz woanders hinwendet, er gleicht einem Menschen mit zwei Seelen. Ein wankelmütiger Mensch. Jakobus sagt, ein Zwei-Seelen-Mann. Er ist ein Heuchler. Jemand, der es offensichtlich nicht ernst meint. Der es offensichtlich nicht aufrichtig meint. Sein ganzes Leben ist unbeständig. Auf der einen Seite will er Gott vertrauen und in seiner Weisheit gehen. Er sieht irgendwo einen Mangel. Aber auf der anderen Seite reicht schon der Blick auf die neuesten Nachrichten oder ein Anruf eines Freundes. Und schon ist sein ganzes Herz und all sein Denken auf ganz andere Ziele gerichtet. Und er denkt nicht mehr an Gott, sondern nur noch an seine Sehnsüchte. Die Warnung von Jakobus ist, er wird nichts empfangen von Gott. Er soll noch nicht mal denken, dass er etwas empfängt. Wenn du so vor Gott trittst, als wäre er einer von vielen, als wäre er nur irgendwie eine Glückssache, denke noch nicht mal, dass du etwas empfängst. Über die Gemeinde in Laodicea sagt Jesus, wärst du doch heiß oder kalt. Aber du bist lau und darum speie ich dich aus meinem Mund. Wankelmut. Zwei Seelen in einem Herzen. Unbeständigkeit in all diesen Dingen. Gott hasst es. Aber da, wo wir trotz all unserer Schwachheit und auch mit so manchen Zweifeln, die uns durchaus zu schaffen machen, wo wir damit zu Gott kommen und sagen, Gott, ich habe einen Mangel. Bitte schenke mir Weisheit. Ich weiß, du allein kannst mir helfen und diese Weisheit geben. Da wird Gott hören. Und da brauchst du noch nicht mal mehr daran zu zweifeln, dass du empfangen wirst. Sondern du kannst dir sicher sein. Vertraue auf Gott. Setz dein Herz darauf, dass nur bei Gott diese Hilfe ist, die wirklich voranbringt, die wirklich zum Ziel führt. Nimm es ernst. Im Namen Gottes, nimm es ernst. Bete zu Gott. Vertrauensvoll im Glauben. Richte dein ganzes Herz auf dein Leben, auf Gott aus. David betet in Psalm 86, fasse mein Herz zu dem einen zusammen, dass ich deinen Namen fürchte. Bring mein Herz auf dieses eine, dass ich danach ausgerichtet werde, dass ich von dir Hilfe suche. Er ist ein Geber aller guten Gaben. Er ist der gebende Gott, der allen willig gibt und keine Vorwürfe macht. Darum bete vertrauensvoll im Glauben. Und wir werden empfangen nach der Verheißung Gottes. Amen. Amen.